Kannst du die Folie einblenden, lautet: So macht man Jünger. Ich werde heute über ein Thema sprechen, was mich sehr, sehr bewegt und sehr, sehr umtreibt und Gott ganz tiefe Umbrüche, Aufbrüche, Durchbrüche, was weiß ich, was für Brüche, in meinem Leben zurzeit wirkt und mich auf eine ganz neue Reise gebracht hat, auch in diesem Thema. Der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus 28, 19 bis 20. Übrigens, das ist der Text, also die Predigt, die ich eigentlich schon vor ein paar Wochen halten wollte, aber durch ein paar Veränderungen war es dann nicht möglich. Aber jetzt endlich, ja? Also ab Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist bekannt als der Missionsbefehl von Jesus für seine Kirche, für seine Gemeinde. Als ich vor unserem Pfingsturlaub mit Sarah im Kaufhaus stand und damals mir Gott gesagt hat, ich soll zu dieser Frau sagen, dass er sich um sie kümmert. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Geschichte kennt, wie ich in dem Kaufladen stand und plötzlich Gott sagte, erzähl der Frau, dass ich mich um sie kümmere und dass ich sie versorge. Und das war eine Situation, was mache ich jetzt? Und dann habe ich sie gesagt und dann erzählte sie mir, ich mache es ganz kurz. Sie erzählte mir, dass sie total also erstaunt ist, was ich hier gerade sage, weil sie an diesem Tag einen Unfall gebaut hat und eigentlich einen ziemlich miesen Tag hatte. Und daraus ist dann ein wirklich tolles Gespräch entstanden. Aber als ich dort so stand und Gott zu mir sprach, war ich mit drei Themen konfrontiert. Die Liebe Gottes zu dieser Frau, Menschenfurcht und den daraus resultierenden Zweifeln, ob ich das jetzt tun kann. Und die meisten Leute, die meisten Christen, mit denen ich zu tun habe, und ob ich mit dir zu tun habe oder nicht, dich betrifft es wahrscheinlich auch, haben mit diesen drei Themen immer wieder zu kämpfen. Die Liebe Gottes zu den Menschen, du spürst sie. Menschenfurcht, die uns daran hindert, etwas zu sagen, auf Menschen zuzugehen. Und die daraus resultierenden Zweifeln, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind. Kennst du das? Du weißt, wovon ich spreche, okay? Aber wisst ihr, was interessant ist? Durch den Glauben an Jesus sind du und ich in der Lage, vor einem heiligen Gott zu stehen. Wenn Jesus nicht wäre, könnten wir nicht vor ihm stehen, weil er einfach heilig ist, weil er so mächtig und so groß ist. Wir würden in einem Augenblick, würde es uns nicht geben. Aber durch Jesus sind wir dazu in der Lage. Aber interessant, dass wir solche Menschenfurcht haben. Wir schaffen es, vor Gott zu stehen, aber schaffen es manchmal nicht, vor Menschen zu stehen. Und haben so eine Menschenfurcht. Ein Grund liegt darin, dass viele Christen, und ich gehörte auch jahrelang dazu, und wenn ich nicht aufpasse, gehöre ich immer wieder dazu, eine lückenhafte Vorstellung davon haben, was Erlösung bedeutet. Was meine ich damit? Erlösung bedeutet für viele, für uns, so dass Jesus uns von den Sünden befreit hat. Amen? Halleluja. Und wir sind dankbar für diese Gnade, die wir erleben. Aber dieses, ich beschreibe es als rückwärtsgerichtetes Erlösungsverständnis. Ich komme zu Gott und sage: Gott, danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Bitte vergib mir, was ich getan habe, was ich gesagt habe, was ich nicht getan habe, nicht gesagt habe. Das ist ein rückwärtsgerichtetes Erlösungsverständnis, so für das erlöst für meine Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Amen. Rückwärtsgerichtet. So. Nichts dagegen auszusetzen. Wichtig, richtig, biblisch, Punkt. Dann gibt es das zukunftsgerichtete Erlösungsverständnis so, dass wir mit der Erwartung, mit der Perspektive leben, wir werden eines Tages alle im Himmel leben. Amen. Eines Tages sind wir erlöst. Wir werden bei Gott leben. Halleluja, ich freue mich. Ja? Endlich bei ihm. Endlich keine Tränen, kein Leid, kein Krebs, nichts dergleichen. Frei. So, zukunftsgerichtetes Erlösungsverständnis. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus nicht nur für unsere Vergangenheit gestorben ist, Nicht nur für unsere Zukunft, sondern für das Hier und Jetzt. Jesus starb für meine schwierigen Gespräche, die ich mit meinem Partner führen muss, die ich mit meinen Kindern führe. Jesus starb für die Qualen meiner Depressionen. Jesus starb für meine sexuellen Versuchungen. Jesus starb für den Verlust eines geliebten Menschen, den ich gerade durchleide. Und wir kennen gerade Geschwister, die das durchleiden. Ich war diese Woche bei Familie Kübler, wo Jürgen gestorben ist mit 57 an Krebs. Und die leiden. Und ich saß mit dem Timo bei ihrem Stück Land und habe mich mit ihm unterhalten. Und ich habe gesehen, was für einen guten Vater er hatte. Jürgen war gut zu ihm. Und er sagt, ich werde es nie wieder haben. Jesus starb für diese Situation. Jesus starb für die Beziehung zu deinen schwierigen Nachbarn. Hast du manchmal schwierige Nachbarn? Jesus starb für die Begegnungen, die ich im Alltag habe. Und wenn wir anfangen, so zu denken, ihr Lieben, dann nimmt das einen großen Einfluss darauf, wie ich im Hier und Jetzt lebe und nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt. Und der Missionsbefehl ist nicht nur, das bedeutet nicht, dass ich irgendwie jetzt auf Menschen zugehen auf der Straße und ihnen von Jesus erzählen soll. Das schließt das auch mit ein. Der Missionsbefehl beschreibt einen Lebensstil. Ein Lebensstil, was ist ein Lebensstil? Ein Lebensstil entsteht durch Überzeugungen und Gewohnheiten. Das, wer du heute bist, das, was du tust, das, was du sagst, wie du denkst, wie du dich kleidest und wo du in den Urlaub fährst, wo du gewohnheitsmäßig hingehst, alles, was du tust, entsteht aus einer Überzeugung, die du hast. Überzeugung, und diese Überzeugung, die bringt dich dazu, dass du Gewohnheiten entwickelst. Und diese Gewohnheiten formen deinen Lebensstil. Amen. In Sprüche 23, Vers 7 lesen wir, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Das, was in uns passiert, unsere Überzeugung, unsere Gewohnheiten in unserem Denken, das ist unser Lebensstil. Als wir Pfingsten in den Urlaub fuhren, Sarah besorgte sich ein Hörbuch über Kindererziehung. Kein christliches Buch. Das Buch heißt Gemeckerfrei. Gemeckerfrei. Puh. Schon. Also. Ein Tag gemeckerfrei mit Kindern? Boah, ist schon nicht ohne, nicht einfach. Und sie fragte mich, möchtest du mithören? Ich sagte, ja, klar, gerne, habe ja gerade nichts zu tun. So, klingt mich ein, klingte mich aber irgendwann auch wieder raus. Ich habe gesagt, oh, irgendwie, ja. Hörst du dir zu Ende, zeig mir was, ich sag mal, fass mir zusammen, was das die Kernpunkte sind. Hat sie aber dann getan auch. Sie kann das gut. Und als wir das hörten, haben wir Folgendes gelernt. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, und das wusste ich schon, dass wir die Menschen, also du und ich, Menschen, uns circa 60.000 Gedanken am Tag machen. Also das war mir bewusst, 60.000 ungefähr am Tag. Jetzt sagt vielleicht einer, boah, so viele. Und andere sagen, so wenig. Bei mir sind Millionen. Okay. Aber was ich nicht wusste, war, dass das Wissenschaftler haben herausgefunden, dass von den 60.000 Gedanken nur 2 bis 3 positiv sind. Zwei bis drei Prozent. Nicht nur 2 bis 3. Entschuldigung. Manchmal sind bestimmte Dinge ganz wichtig zu nennen, sonst gibt es ein Problem. Genau, und wir waren total, also ich war überrascht, 2 bis 3% positive Gedanken am Tag. Puh, das ist recht wenig. Und Und ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt für dich stimmt oder nicht. Vielleicht sagst du, das kann nicht sein, ich habe 30%, ja, okay, dann hab 30%, ja. Aber Tatsache ist, dass die meisten Gedanken, die wir haben, negativ sind. Vielleicht kennst du so Gedanken. Oh, der hat sein Zimmer schon wieder nicht aufgeräumt. Hättest du eine bessere Note schreiben können, ja? Du bist zu laut, der sollte echt mal schneller fahren. Hey, der hält alle auf. Ey, die Predigt geht ja heute wieder viel zu lang. Wir haben übrigens jetzt einen neuen Gottesdienstablauf, der beinhaltet, dass die Predigt jetzt 2 Stunden geht. Nein, nein. Oh. Alles gut. Die Connect-Gruppe war wieder nicht tief genug heute Abend. Das Wetter könnte besser sein. Den Nachrichten kann man nicht trauen. Ich kann das nicht. Ich bin zu schüchtern und. Kennt ihr solche Gedanken? Wir alle kennen solche Gedanken. Und wir wissen am besten ganz genau, wie viele negative Gedanken in unserem Leben einnehmen. Wie viel negativ dort ist. Wenn es stimmt, dass wir uns mehr negative Gedanken machen als positive, ihr Lieben, dann hat es auch Einfluss auf den Missionsbefehl. Unser Denken beeinflusst unser Handeln und formt unser Lebensstil. Unser Denken beeinflusst unser Handeln und formt unseren Lebensstil. Wenn ich über mich denke, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht gut reden, ich kann nicht so gut auf Menschen zugehen, dann formt dann sind es Überzeugungen, die du hast. Und verfestigte Überzeugungen, die führen dich zu gewohntem Verhalten und das formt deinen Lebensstil. Und je negativer wir von uns denken, was den Missionsbefehl betrifft, desto mehr schieben wir die Verantwortung, die jeder von uns hat, auf andere ab. Das kann ja der Pastor machen, der kann ja besser reden als ich. Dem fallen mehr Bibelstellen ein. Wenn du wüsstest, manchmal fallen mir in manchen Situationen keine ein. Ja? Wir schieben die Verantwortung weg, aber je positiver wir denken, desto mehr ergreifen wir die Verantwortung. Unser Denken beeinflusst unser Handeln und formt unseren Lebensstil. Und interessant ist, der Missionsbefehl, das, was wir sehen, was wir lesen, konfrontiert genau das. Und das, was ich euch jetzt weitergebe, als ich mich damit anfing zu beschäftigen, so noch nicht gesehen. Also das war für mich neu erstaunlich. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, dass die Jünger voller Überzeugung und Tatendrang waren, so nach dem Motto, Jesus, sag uns endlich, was jetzt zu tun ist. Wir warten jetzt nur darauf. Come on, erzähl uns, was jetzt der nächste Schritt ist. Hey, wenn wir so denken, dann haben wir uns geirrt. Der Missionsbefehl, die Situation, der Moment mit Jesus hat das Denken der Jünger damals konfrontiert und das tut es seit 2000 Jahren immer und immer wieder. Schaut, ab Vers 16 lesen wir Folgendes. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Jesus bestellte sie und sagt, kommt her zu mir, ich möchte mit euch kurz Zeit verbringen, ich möchte mit euch was besprechen. 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Das heißt, einige Jünger zweifelten, ob es wirklich Jesus ist, ob es wirklich jetzt Jesus ist, der jetzt hier vor ihnen steht. Was passiert hier gerade eigentlich? Und die anderen warfen sich zu Boden. Die einen reagierten mit Zweifeln und die anderen reagierten mit Glauben. Und dann gibt Jesus diesen Männern den Auftrag. Diesen Zweifelnden und diesen Glaubenden. Und wir wissen, dass diese 11, also zu dem Zeitpunkt sind es ja dann 11 gewesen, die 11 in die Mission gingen und für Gott wirklich tätig waren. Aber bei einigen mussten erst Zweifel überwunden werden. Und ähnlich geht es heute einigen Christen. Vielen Christen. Manche reagieren mit Glauben, manche mit Zweifeln. Was den Auftrag betrifft. Weißt du, und das wurde mir neu bewusst, deine Zweifel sind für Jesus kein Problem. Er arbeitet mit ihnen. Den Auftrag gibt er nicht nur die an Gott. Ich bin da. Ich glaube an dich. Gebrauche mich. Den Auftrag gibt er auch denen, die sagen, kann ich das? Bin ich gut genug? Kann ich so gut reden? Wir sehen das bei Mose. Wir sehen das bei vielen. Er gibt den Auftrag denen, die suchen und die warten und die sich abhängig machen vom Heiligen Geist. Deswegen sagt Jesus, wartet auf den Heiligen Geist. Ihr könnt es nicht. Er kann es. Er kommt. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist uns nicht einfach nur gegeben, damit wir uns besser fühlen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir Gottes Programm erfüllen. Deswegen ist er da. In den Glauben der einen und in den Zweifel der anderen spricht Jesus den Auftrag hinein, geht und macht Jünger, sagt er Jesus. Jesus sagt nicht, geht und macht Christen. Jesus sagt nicht, geht und macht Bekehrte. Wusstet ihr, dass es viele Christen in dieser Welt gibt, die keine Jünger sind? Ein Jünger ist jemand, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der kontinuierlich damit beschäftigt ist, das eigene Leben unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Der immer damit beschäftigt ist, das eigene Leben sagen, Gott, mein Leben soll dir gehören. Ein Jünger ist jemand, der die Entscheidungen unter die Herrschaft Jesus stellt. Ein Jünger ist jemand, der sich kontinuierlich in dem Prozess befindet, Jesus immer ähnlicher zu werden. Deswegen heißt es in Römer 8, Vers 29, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Gott hat die Entscheidung getroffen, dass du ihm gehörst. Halleluja. Er wollte dich von Anfang an. Er hat dich erwählt. Er sah dich von Grundlegung der Welt, sagte, dich möchte ich haben. Dich möchte ich bei mir haben. Für die Ewigkeit. Halleluja. Für immer. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und dann heißt es weiter, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Wow. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das bedeutet, ein Jünger zu sein, dass ich das Wesen von Jesus widerspiegele und repräsentiere. Das ist Jüngerschaft. Das meint Jesus, wenn er sagt, geht und macht Jünger. Du kannst auch Folgendes sagen. Sobald du dich in dem Prozess befindest, dein Leben unter die Herrschaft Jesus zu stellen und anfängst in einem Prozess, ihm immer ähnlicher zu werden, und Leute, das wird ein ganzes Leben lang so bleiben. Wir werden hier nie fertig. Hier passt immer ganz schön, die Frau von Billy Graham hat auf ihrem Grabstein Folgendes stehen, Ende der Baustelle. Wir werden ein Leben lang hier zu tun haben und sobald du mit mir zu tun hast, weißt du, wovon ich spreche. Du wirst Dinge sehen in meinem Leben und sagen, Jürgen, da wollen wir nochmal reden. Da beten wir nochmal drüber. Na, da bete ich für dich, dass du dich da noch veränderst. Ich brauche dein Gebet. Aber Jüngerschaft hört hier nicht auf. Jüngerschaft, wahre Jüngerschaft bedeutet, sobald ich mich in diesem Prozess befinde, fange ich an, anderen zu helfen, in diesem Prozess sich auch auf den Weg zu machen. Aber hier hört Jüngerschaft nicht auf. Ich helfe ihnen nicht nur, Jesus ähnlicher zu werden, ich helfe ihnen, anderen zu helfen, dass sie Jesus ähnlich werden. Das ist Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Das meint Jesus, wenn er sagt, geht. Und das Wort gehen bedeutet, den Ort, an dem du dich befindest, den zu verlassen und in Bewegung zu sein. Und das meint nicht unbedingt, dass du jetzt irgendwie, okay, jetzt muss ich ja doch auf die Straße gehen. Jetzt muss ich ja doch irgendjemanden ansprechen. Ja, das kann vielleicht auch sein, aber es meint mehr die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, dorthin zu gehen, die zu ergreifen, das verheißene Land einzunehmen, was Gott dir gibt. Das hat er bei Mose getan, wo er aufforderte, das Ägypten zu verlassen mit dem Volk und das verheißene Land einzunehmen. Das tat er bei Abraham. Er sagt, geh, ich führe dich in das verheißene Land. Das tut er bei Josef, das tut er bei jedem Einzelnen von uns. Wir alle haben verheißenes Land. Und es zerbricht mein Herz seit einigen Wochen immer mehr, wie viele das verheißene Land nicht einnehmen. Und damit spreche ich von dem Leben, der Berufung, die Gott jedem Einzelnen von uns gibt. Es geht nicht nur darum, ihr Lieben, in den Himmel zu kommen, es geht darum, dass wir den Himmel hier auf diese Erde bringen. Durch unser Leben. Und so wie Gott, so wie Mose, Abraham und Josef, wo sie nicht alles sofort gezeigt bekommen haben, so wie sie Schritt für Schritt von Gott geleitet wurden und begleitet wurden, so möchte Gott auch uns in dem Prozess einen Schritt nach dem anderen führen und leiten und uns zeigen, was zu tun ist, zeigen, wie wir anderen helfen, uns in sie zu investieren. In Kolosser 1, Vers 28 lesen wir, ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das hängt bei mir in meinem Büro und ich merke, seit Beginn, wo ich hier angefangen habe, hängt dieser Vers in meinem Büro und seit sieben Jahren habe ich mich immer wieder gefragt, okay, weil Gott hat mir damals gesagt, bumm, darum geht's. Und ich habe mich gefragt, was hast du damit vor? Und jetzt, nach 7 Jahren, fange ich an zu entdecken, wo Gott zu mir sagt, es ist die Zeit gekommen, dass meine Kinder anfangen, mich wirklich kennenzulernen, wer ich bin. So viele kennen mich nicht. Und vielleicht denkst du, ich sage irgendwie komische Dinge. Als Gott mit mir anfing, in diesen Prozess zu gehen vor ein paar Wochen, wo ich durch einen heftigen Zerbruch gegangen bin, die Wochen und Monate vorher, fing ich an, Gott zu suchen. Und in der Verborgenheit sprach Gott zu mir und sagte, schlage Johannes 14 auf. Und dort geht es darum, dass Jesus den Vater offenbart. Und dort heißt es Folgendes. Ab Vers 6, Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es geht um den Vater. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr und habt ihn gesehen. Jetzt reagiert Philippus und spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Habt ihr gerade darüber gesprochen? Jesus spricht zu ihnen, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Eine andere Übersetzung sagt, so lange Zeit bin ich mit euch unterwegs und ihr kennt mich nicht. Als ich das las, spürte ich, wie Gott zu mir sagt, Jürgen, das beschreibt den Zustand vieler meiner Kinder. So lange Zeit sind sie mit mir schon unterwegs und sie kennen mich nicht. Sie kennen mich nicht. Weil wenn ich Gott kenne, dann weiß ich, wie ich darauf reagiere. Auf wer er ist. Und ich habe in den letzten Monaten erlebt, ich habe Bereiche meines Lebens, wo ich definitiv sagen, ich kannte Gott nicht. Ich kannte mich. Und ich wusste, was ich wollte. Und ich habe ihn in diese Bereiche nicht reingelassen. Deswegen braucht es Jüngerschaft. Menschen, die dich an die Hand nehmen, Menschen, mit denen du unterwegs bist, eine Glaubensgeschwister, denen wir erlauben, in unser Leben reinzusprechen und auch gleichzeitig in ihr Leben. Und ich sag euch, ihr Lieben, das ist der ultimative Schlüssel, Wenn wir das Jüngerschaft anfangen zu leben, wie Gott es in der Bibel beschreibt, wir sehen in der Apostelgeschichte, wie eine mega Bewegung entstanden ist. Aber warum kam das? Wir lesen das, ich werde bald mal darüber predigen, habe auch eine Predigt schon darüber fertig. Sie verharrten täglich gemeinsam in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gemeinschaft mit Jesus und was in den Gebeten. Sie verharrten nicht alleine, gemeinsam. Später dazu irgendwann mehr. Die Frage, die jetzt wichtig ist, wie machen wir Jünger? Besser wäre die Frage, wie machst du Jünger? Wie machst du Jünger? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich Kirchen und Gemeinden, ihr Lieben, momentan stellen müssen. Und ich lese zurzeit sehr viel darüber und es kommt überall auf, auch in unserer Gemeindebewegung, in der Gemeinde Gottes, habe ich jetzt eine Learning Community mit Pastoren gegründet, wo wir uns treffen, wo wir uns darüber austauschen, über dieses Thema und wir lernen, wir ermutigen uns und wir hören gemeinsam auf Gott und wir sagen, und wir spüren, die Gemeinden sind voll und ich sage nicht, dass alles schlecht ist, okay, ist nicht alles schlecht, ist auch vieles gut, aber die Gemeinden sind voll von Menschen und ich gehöre an bestimmten Stellen auch dazu. Wir kommen und wir gehen genauso, wie wir vorher waren. Wir sind unterwegs und es findet manchmal wenig Veränderung statt. Und Jesus hat mir gesagt, ich will das ändern. Ich will das ändern. Nicht ich, nicht Jürgen, er. Er kann mich verändern. Und wenn er mich verändern kann, hey, dann kann er auch dich verändern. Wie machen wir Jünger? Wie macht eine Mutter Jünger und ein Vater Jünger im Haushalt? Ein Schüler im Unterricht, unter Studenten. Tabea, ich sage dir dann gleich, wenn du gleich spielen kannst. Ich bringe euch jetzt die 5 Dinge, die mir wichtig geworden sind. Ich habe gesagt, 2 Stunden Predigt. Ne? Das erste ist, konzentriere dich auf die Antwort. Was meine ich damit? Jesus sah in den Jüngern das Potenzial, die Welt zu verändern. Mit all ihren Begrenzungen und Bedenken. Jesus sagte ihnen immer wieder, dass sie ihm nachfolgen sollen. Jesus sagt uns, folge mir nach. Das heißt, fokussiere dich auf mich. Fokussiere dich nicht auf anderes, fokussiere dich auf mich. Jesus sagt zum Schluss des Missionsbefehls, guckt, ich bin bei euch, nur leider sind viele seiner Kinder nicht bei ihm. Sie sind bei ihren Karrieren, sie sind bei ihren überflüssigen, unnötigen Überstunden, sie sind in ihren irgendwelchen Hobbys, die sie einnehmen, Verpflichtungen, die unnötig sind, bei ihren Ablenkungen. Aber je mehr du dich auf Jesus fokussierst, desto mehr erkennst du auch deinen Auftrag, deinen Plan. Erinnert euch, wie wir es gelesen haben. Jesus sagt, kommt hierher, wo ich euch hin bestelle. Darf Jesus dich an einen Ort bestellen? Nach dem Motto, komm mal hierher. Wir zwei, wir müssen mal reden. Nicht hier, bumm, sondern so, wir reden mal. Lass uns mal reden. Jesus zuerst. Und erst dann kommt alles andere. Das ist das Erste. Zweite, arbeite mit anderen zusammen. Markus 3, Vers 14 lesen wir. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen. Jesus verbrachte 3 Jahre mit diesen Leuten. Und das ist eines der wichtigsten Prinzipien, mit Menschen ganz biblisch und wirklich dynamisch unterwegs zu sein. Und genau das versucht der Teufel zurzeit zu zerstören. Genau dieses Ding. Jesus verbrachte Zeit mit ein paar wenigen Leuten und das Ergebnis war, dass diese Leute anfingen, sich in andere zu investieren. Die Frage ist, in welche Leute investieren wir uns? Diese Frage stelle ich mir zurzeit ganz oft. Und deswegen glauben wir an Connect-Gruppen. Das ist ganz wichtig, ist ein ganz wichtiges Werkzeug und dass wir das brauchen, diese Form von Gemeinschaft. Das Dritte ist, sei anderen ein Vorbild. Jesus zeigt den Jüngern immer wieder, wie die Dinge zu laufen haben. Sie kommen zu ihm und sehen ihn, wie er betet. Und Jesus kommt, okay, ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich zeige euch, wie man betet, wie man zum Vater spricht. Ein Vorbild zu sein. Viertens, Gib anderen die Möglichkeit, in ihren Gaben zu dienen. Jesus gab anderen immer wieder die Möglichkeit, in Gaben zu dienen, wisst ihr wie? Indem er in ihre Wohnungen ging zum Beispiel. Er aktivierte die Gaben der Gastfreundschaft. Ich komme jetzt mal zu Besuch. Dann gucken wir, dann aktiviere ich mal deine Gastfreundschaft. Kannst du mal probieren. Ding dong. Darf ich Zeit mit dir verbringen? Oh ja, ja klar. Ja, hast du Zeit? Ja, eigentlich, okay. Komm, ich bleib nur 1,5 Stunden. Wisst ihr, vielleicht traust du dich nicht und sagst, ich traue mich nicht, eine Connect-Gruppe zu leiten. Oder irgendwas, ich weiß es noch nicht, aber hey, du hast Ressourcen und du hast Gaben, du hast eine Wohnung, du hast ein Haus. Biete es Menschen an, sagen, komm, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Jesus forderte seine Jünger auf, die tausenden Leuten zu versorgen, die hungrigen Mägen zu stillen. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, was wir haben, es kommt darauf an, was Jesus daraus macht, was wir haben. Darauf kommt es an. Und übrigens, die Fische und die Brote hatten nicht die Jünger, ein kleiner Junge. Und das ist Gemeinde. Gemeinde muss ein Ort sein, wo andere Menschen gesehen werden, das Potenzial und die Gaben von anderen, dass sie gefördert werden, ermutigt werden und freigesetzt werden. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist keine One-Man-Show oder eine Two-Man-Show oder was weiß ich. Gemeinde sind wir und jeder hat Gaben. Amen. Und die zu sehen, die zu fördern. Fünftens, also vielleicht als praktisches Beispiel, wie kann man anderen helfen, in den Gaben zu dienen? Ermutige Menschen. Sag, hey, ich sehe da eine Gabe. Ich sehe da einfach, dass du das gerne machst. Ermutige, fördere Leute. Und fünftens, bleibe ein Lernender. Immer wieder reflektiert Jesus mit den Jüngern die Wunder und die Taten und die Predigten, die er tut. Und vielleicht nochmal hier zusammengefasst, Emanuel. Letzte Folie, gerne. So macht man Jünger. Natürlich noch viel mehr, aber das waren so die Punkte, die mir wichtig geworden sind. Konzentriere dich auf die Antwort, auf die Antwort, nicht auf irgendwelche Antwort. Konzentriere dich auf Jesus. Zweitens, arbeite mit anderen zusammen. Sei ein Vorbild. Gib anderen die Möglichkeit, in ihren Gaben zu dienen und bleib ein Lernender. Jetzt darfst du gerne uns in die Ministry-Zeit führen. Und ich weiß nicht, welcher Punkt dich anspricht, wo du merkst, wo du sagst, hey, ich habe meinen Fokus vielleicht verloren, ich habe irgendwie, mein Leben besteht nur noch aus Arbeit, nur noch aus Stress und irgendwie, dann ist vielleicht der erste Punkt, wo Jesus dir sagt, komm zu mir auf den Berg der Begegnung. Und ich werde dir deinen Auftrag zeigen. Und dein erster Auftrag ist es, ihn erstmal zu lieben. Dass wir ihn lieben. Vielleicht haben dich die letzten 2, 2,5 Jahre völlig isoliert. Bist du irgendwie mehr allein unterwegs? Dann ist es hier vielleicht dran für dich, wo du sagst, Herr, ich möchte wieder auf Menschen zugehen. Wo bist du angesprochen? Wo spürst du, dass der Heilige Geist etwas tun möchte in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen? Ich möchte uns einfach einladen, dass wir jetzt einfach die Augen schließen und einfach zu Jesus kommen und bist du mit dem, was dich bewegt, dass du zu ihm kommst. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und Herr, wir tun Buße da, wo wir keine Jünger gemacht haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich ablenken habe lassen, wo ich meinen Auftrag nicht gelebt habe. Und ich danke dir, Herr, dass es gar nicht darauf ankommt, dass ich jetzt alles von meinem Auftrag kenne und weiß, sondern es kommt darauf an, wie wir hier stehen, dass wir zu Jesus, zu dir kommen und dass wir sagen, wir wollen dir erstmal begegnen mit all unserem Glauben, mit all unseren Zweifeln. Und wir möchten einfach hier beginnen. Und nicht unsere Erfahrung sagt uns, was richtig ist, sondern du sagst, was richtig ist. Nicht unsere Vergangenheit diktiert unser Leben, du diktierst unser Leben. Nicht die Lügen, die wir in unserem Kopf haben, bestimmen unser Leben, sondern deine Wahrheit. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du uns ermutigst, dass du Dinge bestärkst, bestätigst, dass du Dinge auch korrigierst. Auch wenn du nur dunkel siehst.